Hallo bei Film an. Mein Name ist Markus und das ist der Podcast, in dem ihr alle zwei Wochen die Hintergrundgeschichten zu all jenen Filmen erfahrt, die jeder einmal gesehen haben sollte. Heute mal wieder mit einem echten Kultklassiker der Popkultur. Zurück in die Zukunft und der Frage, warum es 6 Wochen Drehzeit gebraucht hat, bis Michael G. Fox überhaupt erst zu dem Projekt gestoßen ist.
Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean?
The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the Fox dispersal. Look out!
Der Film war nicht nur 1985 der erfolgreichste Film des Jahres und beim Publikum wie bei Kritikern immens beliebt, sondern bleibt bis heute einer der einflussreichsten und meistreferenziertesten Filme aller Zeiten. Und das, obwohl es lange überhaupt nicht so ausgesehen hat, als würde der Film je gemacht werden. Aber der Reihe nach. Angefangen hat alles mit Bob Gale, der das Drehbuch gemeinsam mit diesem Herrn, Robert Zemeckis, geschrieben hat.
I've always been a fan of time travel stories and of all the interesting time travel stories that I've read as a kid, but I think the thing that inspired me more than anything was the idea of what it would be like to see my parents at my age. If I were in high school, would I be a friend with my father? Would we be pals? Because you always look at your parents as your parents. And it's hard to imagine them as kids. And that was sort of the germ of the idea, and that's where we wanted to take the movie and see what we could do.
Zemeckis hat dann auch die Regie geführt und sich damit in die Riege der wichtigsten Regisseure seiner Zeit katapultiert. Dabei hat es eigentlich einige Jahre gedauert, bis irgendjemand der Finanzierung für den Film überhaupt zugestimmt hat. Um genau zu sein, wurde das Skript ganze 44 Mal abgelehnt, bevor es endlich grünes Licht bekommen hat. Aber Zemeckis hatte damals auch nicht so richtig Glück mit seiner Filmauswahl. Steven Spielberg, der schon damals ein großer Name in Hollywood war, mit Welthits wie E.T., Der weiße Hai oder Indiana Jones, über den ich übrigens meine allererste Folge gemacht habe, dort könnt ihr gerne reinhören, hat aber von Anfang an Zemeckis geglaubt und das zum Glück.
As a director, I had a very poor track record at the box office. So the movie just couldn't get made. And subsequently what happened was is I went and went off and directed Romancing the Stone. And when that movie became successful, then everyone looked at the screenplay of Back to the Future differently. And so then everyone wanted to make Back to the Future. So I must say, though, that there was one guy who always wanted to make Back to the Future, and I didn't want to make it with him, and that was Steven Spielberg, because I had made these two films that Steven produced, and they weren't successful, and I was afraid that if I had done another one with Steven and it wasn't successful, then I would be stigmatized as a director who can only get a movie made if Steven is his executive producer. So I said to Steven that I had to go off and make a movie away from him, which he completely understood and agreed with my career decision. So I went and I did Romancing the Stone, and then after that became successful and everybody wanted to then make Back to the Future, I felt it only appropriate and fair that I go back to the only guy who ever really wanted to make the movie to begin with, who was Steven, and so we decided that should be the next movie that I make and he would executive produce it and we'd go and make it for Universal.
Als der Film dann schon in Produktion war, hat Sid Sheinberg, der damalige Chef von Universal, der übrigens auch als der Entdecker von Steven Spielberg gilt, den Machern dann eine ernst gemeinte Memo gefaxt. Sie sollten den Film in Spaceman from Pluto umbenennen. So heißt das eine Comic, das im Film vorkommt. Dass man zurück in die Zukunft kommen könnte, hat für ihn einfach keinen Sinn gemacht. Aber Spielberg war es auch, der genau gewusst hat, wie sie am besten darauf reagieren. Er bedankte sich einfach bei Sheinberg. Alle Beteiligten hätten laut und ausgelassen über seinen Witz gelacht. Und aus Scham hat sich der dann nie wieder gemeldet. Jetzt aber zum bekanntesten Gesicht des Franchises, Michael J. Fox, der hier von Spielberg erzählt und davon, wie er zu der Rolle gekommen ist.
No, he's a good friend of Gary Goldberg's, who produces Family Ties, and apparently they came to Gary a long time ago and suggested to Gary that he would let me do it. And he said there's no way it would fit schedule-wise, and he's a very merciful man, so he didn't tell me that I was ever being considered for it because it would have broken my heart. And then I guess it was like a Tuesday, and I went to see a taping of Sarah, which was Gary Goldberg's other show, and he called me aside, and he put the script down in front of me, and he said, Steven Spielberg wants you to do this movie, and can you start on Monday, and I'll work it out so you can do both jobs. And I said, yeah, great, good. I went home, he said, read it, and, you know, see if you like it. I said, oh, Gary, I'm going to hate it, I'm sure. So I went home and I read it, and I called him up at about 2 a.m. and said, call Steven, don't let him change his mind. Don't let him change his mind because I want to do it. And it just happened. It was a matter of about 5 days and I was on the set.
Aber mit dem, was Michael J. Fox da erzählt, tun sich gleich zwei Fragen auf mit ebenso absurden Antworten. Erstens, was haben Sie gemacht bis zu dem Zeitpunkt, an dem Fox dann doch zugesagt hat? Und zweitens, wie haben Sie es dann später geschafft, sowohl Serie als auch Film unter einen Hut zu bringen? Zur ersten Frage. Sie haben einfach wen anders gecastet, Eric Stoltz, und mit dem 6 Wochen lang gedreht. Der ist aber eigentlich ein Charakterdarsteller und Method-Actor und irgendwie hat das nicht so richtig sein sollen. Zumindest sagt das Zemeckis.
For a reason that is very difficult to explain, because it had absolutely nothing to do with Eric's ability as an actor. He's a fine actor and we got along wonderfully in the film. And making it, and there were absolutely no problems with Eric and what he was doing, except for the fact that I saw his portrayal of the character being basically out of sync with what my idea for all these years was for what the film was about. And it doesn't have anything to do with his ability as an actor. He's a wonderful actor, and I'd love to work with him again. It just, I found myself with a very good actor cast in the wrong part.
Der späte Darsteller wechselt das Budget übrigens um 3 Millionen. Auf 19 Millionen Dollar anwachsen lassen. Aber immerhin, man kann sich heute noch auf YouTube Szenenvergleiche zwischen den beiden anschauen. Einen Link packe ich direkt in die Shownotes. Jetzt zur zweiten Frage. Fox hatte zwar zugesagt, musste aber gleichzeitig zu dem Filmdreh auch seine Serienverpflichtungen erfüllen. Und das hat zu einem absolut absurden Drehplan geführt. Dazu hören wir uns nochmal Zemeckis an.
It was a really desperate time. I mean, we worked very, very strange hours, and I have to give a lot of credit to the rest of the cast and the crew, because, you know, we had to work, and Michael, of course, he had to work all day on the TV show and then work with us from 6 in the evening till midnight. And from noon till 6, we shot everything that didn't include him, coverage of the other actors and close-ups and things like that. And they actually had to do the scenes and do their close-up coverage without ever having done a scene once with Michael, and they were really wonderful to put up with all that. Then, of course, poor Michael would come in dead tired at the end of the day, and then he'd have to work for the rest of the night. And he had no chance to put a lot of input in either, because they'd say, Michael, I'm sorry, we already shot it this way. You know, you have to be in the side of the room. So it worked out. It was rough, but it worked out very well in the end.
Im Endeffekt scheint der Mehraufwand aber jede Mühe wert gewesen zu sein. Fox war einfach die perfekte Besetzung und das hat sich in den Kinokassen definitiv bezahlt gemacht. Mit einem Einspielergebnis von 210 Millionen Dollar nur in den USA. Nur wenige Filme haben dort jemals mehr eingespielt. Und wie das im Filmbusiness so üblich ist, hat das dann natürlich nicht nur eine, sondern gleich 2 Fortsetzungen nach sich gezogen. Die beiden Sequels waren aber ursprünglich als ein Film geplant und erst als man gemerkt hat, dass das viel zu viel wird, hat man den Plan gefasst, die Filme aufzuteilen. Aber man hat die Filme immer noch gleichzeitig gedreht. Und insgesamt ist dann eine wirklich wunderbare Trilogie entstanden, von der Zemeckis und Gale schon öfter gesagt haben, dass sie in ihrer Lebenszeit weder ein Remake noch ein Reboot zulassen würden. Und sogar als vor ein paar Jahren ein Fanvoting Zurück in die Zukunft als den beliebtesten Kultfilm hervorgebracht hat, der unbedingt eine Fortsetzung bräuchte, hat Zemeckis auf die Frage, ob er denn Interesse an so etwas hätte, sofort eine Antwort parat gehabt.
Oh no, not at all. I have no interest. I don't think the fans of the movie. I think what happens when they do these polls and they fan these it's a way for people to express their enthusiasm for the movie. They'd say, "Oh, I'd like to see more of that." I don't think they really think it through and think that, well, it would be made in a different time with different sensibilities. It wouldn't have that energy of the 80s, whatever that was. The cast doesn't exist in those at that age anymore. So it would be, I think it wouldn't be the same. And I think at the end of the day, they'd be disappointed by it.
Irgendwie beruhigend, dass zumindest ein Franchise einfach mal so bleiben kann, wie es ist. Es braucht aber auch wirklich keine künstlich erzeugte Nostalgie, um die Leute an diesen Film zu erinnern. Auch heute ist der DeLorean Kindern immer noch ein Begriff. Und das, obwohl die Firma noch vor Drehbeginn in Konkurs gegangen ist. Der Film hat ihr einziges Modell einfach unsterblich gemacht. John DeLorean, der Namensgeber und Chef, hat das damals schon gewusst und sich deswegen persönlich in einem Fanbrief bei den Filmemachern dafür bedankt, sein Auto unsterblich gemacht zu haben. Gale und Zemeckis hatten wohl einen richtigen Riecher. Die Zeitmaschine nicht wie ursprünglich geplant in einen Kühlschrank, sondern in einen Sportwagen zu bauen. Genau von solch absurden Ideen hat das Franchise immer wieder gelebt und sprüht damit auch heute noch eine Magie aus, von der viele Filme nur träumen können. Zum Glück verliert der Film, aber auch seine Fortsetzungen, nichts von dieser Magie. Ganz egal, wie oft man zu ihnen zurückkommt. Danke fürs Zuhören, auch bei dieser Folge von Film an. Wenn ihr so viel Spaß hattet, zuzuhören, wie ich sie zu machen, dann abonniert mich doch bitte und empfehlt mich weiter, am besten an eure filmbegeisterten Freunde. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram unter _film.an_ folgen und mir dort eine Nachricht schreiben. Am besten, welchen Film ihr euch als nächstes wünschen würdet. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer schaut viele Filme. Und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Film an.